Wisst ihr, woran man erkennt, dass ein Mensch langsam älter wird? Bitte? An den Haaren. Naja, das auch, ja. Aber da wäre ich vorsichtig. An den Falten, ja. Okay. Bitte? Ah, ein Feuerlöscher zum Geburtstagskerzen ausblasen. Naja. Mir hat jemand einmal gesagt, einen Mann erkennt man daran, dass er älter wird, wenn er anfängt, Geschichten aus seiner Jugend zu erzählen. Das möchte ich heute nicht von mir tun, aber mir ist aufgefallen, dass wenn wir von Abraham sprechen, und darüber geht ja die Predigtreihe seit einiger Zeit hier in der Gemeinde am Sonntagvormittag, dass wir von einem alten Mann sprechen, einem alten Mann oder Herrn, der uns alle schon an Jahren übertroffen hatte. Er hat erst mit 75 so richtig die biblische Bühne betreten. Vorher hört man gar nichts von ihm. Also habe ich mir gesagt, darf ich auch noch etwas weitergeben, denn so alt wäre ich auch bald. Aber wir lesen weiter von ihm, bis er letztlich ein Lebensalter von 175 Jahren erreicht hat. Und in diesen 100 Jahren, von denen die Bibel eigentlich über sein Leben manchmal ausführlicher, manchmal weniger ausführlich berichtet, über diesen Lebensabschnitt dieses Mannes wollen wir auch heute ein wenig nachdenken. Um die Lebensgeschichte eines Menschen so umfassend wie möglich zu behandeln, darf man nämlich das nie nur punktuell tun, sondern jemand hat gesagt, man muss das immer linear tun. Punktuell, linear. Was meine ich damit? Nun, wenn man immer nur einen Punkt im Leben, vielleicht der gerade dran ist, betrachtet und darüber nachdenkt, dann kommt man in der Regel zu einem guten oder vielleicht weniger guten Schluss, aber man sieht nie das Ganze. Man sieht nie das Ganze. Um das Leben eines Menschen wirklich gut, so gut wie möglich, einschätzen zu können, muss man oder soll man es ganzheitlich betrachten. Und da entdeckt man, dass man je nachdem, von welcher Seite man das Leben eines Menschen betrachtet, zu ganz unterschiedlichen Schlüssen kommt. Betrachtet man es zum Beispiel von der Lebenslänge, dann ist der eigentlich gut dran, hoffentlich, der lange Jahre hier auf dieser Welt lebt. Weil er scheinbar viel Zeit hat, um gewisse Dinge zu bewerkstelligen und durchzuführen. Wenn einer nur kurz auf der Welt ist und vielleicht früh stirbt, dann sagt man, was hätte der nicht noch alles tun können? Das ist die andere Seite von der Betrachtungsweise. Oder wenn man das Leben eines Menschen von seiner wirtschaftlichen Seite her betrachtet, dann sagt man, der eine hat viel erreicht in seinem kurzen oder langen Leben, der andere hat wenig erreicht in seinem kurzen oder langen Leben. Und so kann man verschiedene Bereiche ansprechen. Es ist interessant, dass oft das Leben von Menschen von der biblischen und göttlichen Seite her betrachtet, ganz anders aussieht wie von der weltlichen Seite. In weltlichen Geschichtsbüchern wird von manchen Menschen ausführlich und seitenweise, oft bücherweise berichtet und in der Bibel steht von denen überhaupt nichts drin, auch im Altertum. Während umgekehrt von Menschen, die in der Weltgeschichte scheinbar gar keine oder eine untergeordnete Rolle spielen, in der Bibel oft sehr ausführlich von ihnen berichtet wird und ihr Leben sehr interessant beschrieben und dargestellt wird. So ist es auch bei Abraham. Abraham, ich möchte mal sagen, war ein Kind seiner Zeit. Er ist in seinen ersten 100 oder 75 Lebensjahren, von denen die Bibel nichts berichtet, bestimmt geprägt worden von verschiedenen Einflüssen. Und ich habe einmal versucht, euch hier etwas darzustellen, was man eigentlich eher selten findet. Und zwar, jetzt muss ich einschalten, hat es geheißen, und dann geht es, einmal zu zeigen, wie Abrahams Leben und das Leben seiner Vorfahren eigentlich verlaufen ist. Die Ahnentafel Abrahams, übrigens, Abraham hat vor wie vielen Jahrhunderten gelebt? Vor etwa 4000 Jahren, rund gesprochen. Ich kann mir das leisten, dass ich sage rund gesprochen, denn ich habe dieser Zeit, vorige Woche, eine Stätte besucht mit der Hedi in Ungarn. Da ist ein Vulkan einmal ausgebrochen. Und da sind die Kegel noch da und der Krater ist noch zu sehen. Und da steht eine Tafel, wie das Ganze passiert ist. Und da steht drauf, vor circa 16 bis 18 Millionen Jahren ist das alles passiert. Also 16 und 18 Millionen, da sind ja 2 Millionen Unterschied. Da habe ich mir gedacht, die Wissenschaftler sind so ähnlich wie die Politiker bei der Erstellung des Budgets. Ob man da ein paar Milliarden weniger oder mehr hat, das ist nicht so tragisch. Nun, das jüdische Zeitalter oder die jüdische Zeitrechnung, die beginnt mit der sogenannten Austreibung aus dem Paradies. Und die Juden schreiben heute, seit dem 25. September 2014, das Jahr 5775, also noch nicht ganz 6000. Das heißt 4000 vor Christus und 2000 nach Christus, so könnte man die Zeitrechnung einordnen. Der Abraham, der hat ja verschiedene Vorfahren gehabt. Der erste war wer? Das war der Adam. In 1. Mose 3 bis 5 wird auch sein Lebensalter berichtet. Dann kam der nächste, das war der Methuselah oder Methusalem. Übrigens, das war laut biblischem Schöpfungsbericht der älteste Mensch der Welt. Wie lang hat er gelebt? 969. Leicht zu merken. 9, umgekehrt 6, wieder umgekehrt 9. 969, das war sein Lebensalter. Dann kam der Noah. Der Mann hat auch lange Jahre gelebt und dieser war der Baumeister der Arche. Und anschließend hat Gott gesagt, ich will das Lebensalter der Menschen festsetzen mit, bitte, 120 Jahren. Und es ist interessant, wenn man die Zeitrechnung bedenkt und anschaut, wie plötzlich das Lebensalter der Menschheit oder der Menschen tatsächlich immer kürzer geworden ist. Und Wissenschaftler sagen heute, wenn ein Mensch 120 Jahre alt wird, dafür ist seine ganze körperliche Konstitution ausgerichtet. Also 120 kann man ruhig werden, das müsste unser Körper eigentlich schaffen und aushalten. Naja, werden wir schauen. Dann, ich habe hier dazwischen einige ausgelassen von der biblischen Ahnentafel, dann kam der Nahor, das war der Großvater von Abraham. Der ist schon ganz wenig alt worden im Vergleich zu Noah und Methusalem. Dann kam der Terah, das ist der Vater von Abraham. Und schließlich kommt Abraham, der ist auch ungefähr so alt worden wie sein Vater. Und der Isaac, das war dann sein Sohn, der ist ein bisschen jünger gestorben. Etwas, was mir aufgefallen ist bei dem Ausarbeiten oder Darstellen dieser Grafik, ist, dass hier eine Linie durchgeht, die ungefähr 2200 vor Christus darstellt. Und hier oben ist der Abraham. Der Mann hat seinen Vater, seinen Großvater, seinen Urgroßvater und sogar noch ein bisschen was vom alten Noah miterlebt. Merkt ihr das? Ich bin ein bisschen ein Romantiker, das wisst ihr. Ich kann mir vorstellen, dass diese uralten Männer vielleicht und dieser verhältnismäßig junge Abraham im Zweistromland dort am Tigris und am Euphrat manchmal verhüllt in ihre Beduinentücher vor ihren schwarzen Zelten gesessen sind und erzählt haben, was sie mit Gott in ihrem Leben bereits erfahren haben. Natürlich, sie hatten noch kein Altes Testament, es gab noch keine Bibel, wo sie vieles nachlesen konnten, aber das, was sie in ihrem Herzen mit Gott erlebt und erfahren haben, das war ihnen wichtig, an die nächste Generation, an die übernächste Generation, an die Enkel und Urenkel weiter zu vermitteln. Und so haben wir schließlich im Alten Testament eine Sammlung von Mitteilungen aus dem Leben von Menschen, wie sie Gott erlebt haben. Es ist interessant, wie viel von Abraham in der Bibel steht. Zum ersten Mal wird er erwähnt in 1. Mose 12 und 11, wo er mit seinen Vorfahren aus Ur in Chaldea ausgezogen ist, nach Haran zog und dann weiterzog mit 75 ins Land Kanaan. Er wird sehr oft erwähnt im Alten Testament und wir haben ihn inzwischen kennengelernt als den Vater des Glaubens und Gottvertrauens. Und etwas habe ich entdeckt, dazu war auch unser kurzer Urlaub in Ungarn sehr gut. Der erste Vers im Neuen Testament ist welcher? Erster Vers im Neuen Testament, Matthäus 1, Vers 1. Und dort wird Abraham nach 1900 Jahren Geschichte wieder erwähnt. Da steht, dies ist die Geschichte Jesu Christi, des Sohnes Abrahams, des Sohnes Davids, des Sohnes Josefs. Also, im ersten Vers des Neuen Testaments wird dieser uralte Abraham wieder erwähnt. Und etwas habe ich nur entdeckt. Er wird auch erwähnt in einem Bericht von Jesus Christus, als er die Menschen, die Zuhörer bei seinem Vortrag, bei seiner Verkündigung, einmal hineinschauen lässt ins Jenseits. Das passiert nicht oft im Neuen Testament. Aber einmal erzählt er von einem reichen und von einem armen Mann, dem Lazarus, und der lag dort draußen, wie heute in vielen Bildern noch zu sehen, im Vorderen Orient, in einem ganz erbärmlichen Zustand, vor der Tür eines reichen Mannes, der ihn gar nicht beachtet hat. Und beide sind verstorben, passt genau zu aller Heiligen und aller Seelen. Und der eine, der ward wiedergefunden, wo? Im Scheol, im Totenreich. Und da ist ihm schlecht gegangen, da hat er sogar mit Abraham Konversation und Kommunikation geführt. Und der andere, der Arme, da steht in der Bibel in Lukas, der war getragen von den Engeln in den Schoß Abrahams, in den Ort der Ruhe und Geborgenheit. Und so schlägt Abraham einen Bogen in seinem Leben vom Alten Testament, 1900 Jahre vielleicht vor Christus, bis hinein, ich darf es einmal so sagen, ins Jenseits. Abraham ist eine interessante Persönlichkeit. Und heute werden wir ihn wiederfinden, und zwar in einer, wie schalten wir das aus? Das darfst du machen hinten bei der Technik. In einem ganz besonderen Lebensabschnitt, in den er hineingeraten war, und dazu möchte ich Karl bitten, uns dieses Kapitel aus der Bibel vorzulesen.
1. Mose 20, 1 bis 18. Abraham aber zog von dannen ins Südland und wohnte zwischen Kadesh und Schur und lebte nun als ein Fremdling zu Gerar. Er sagte aber von Sarah, seiner Frau, sie ist meine Schwester. Da sandte Abimelech, der König von Gerar, hin und ließ sie holen. Aber Gott kam zu Abimelech des Nachts im Traum und sprach zu ihm: Siehe, du bist des Todes, um des Weibes willen, das du genommen hast, denn sie ist eines Mannes Ehefrau. Abimelech aber hatte sie nicht berührt und sprach: Herr, willst du denn auch ein gerechtes Volk umbringen? Hat er nicht zu mir gesagt, sie ist meine Schwester? Und sie hat auch gesagt, er ist mein Bruder. Habe ich das doch getan mit einfältigem Herzen und unschuldigen Händen? Und Gott sprach zu ihm im Traum: Ich weiß auch, dass du das mit einfältigem Herzen getan hast. Darum habe ich dich auch behütet, dass du nicht wieder mich sündigtest, und habe es nicht zugelassen, dass du sie berührtest. So gib nun dem Mann seine Frau wieder, denn er ist ein Prophet, und lass ihn für dich bitten, so wirst du am Leben bleiben. Wenn du sie aber nicht wiedergibst, so wisse, dass du des Todes sterben musst, und alles, was dein ist. Da stand Abimelech früh am Morgen auf und rief alle seine Großen und sagte dieses alles vor ihren Ohren. Und die Männer fürchteten sich sehr. Und Abimelech rief Abraham auch herzu und sprach zu ihm: Warum hast du uns das angetan? Und was habe ich an dir gesündigt, dass du eine so große Sünde wolltest auf mich und mein Reich bringen? Du hast an mir gehandelt, wie man nicht handeln soll. Und Abimelech sprach weiter zu Abraham: Wie bist du dazu gekommen, dass du solches getan hast? Abraham sprach: Ich dachte, es gewiss ist keine Gottesfurcht an diesem Orte, und sie werden mich um meiner Frau willen umbringen. Auch ist sie wahrhaftig meine Schwester, denn sie ist meines Vaters Tochter, aber nicht meiner Mutter Tochter. So ist sie meine Frau geworden. Als mich aber Gott aus meines Vaters Hause wandern ließ, sprach ich zu ihr: Die Liebe tu mir an, dass, wo wir hinkommen, du von mir sagst, ich sei dein Bruder. Da nahm Abimelech Schafe, Rinder, Knechte und Mägde und gab sie Abraham und gab ihm Sarah, seine Frau, wieder und sprach: Siehe da, mein Land steht dir offen. Wohne, wo dir's gefällt. Und zu Sarah sprach er: Siehe da, ich habe deinem Bruder 1000 Silberstücke gegeben. Siehe, das soll eine Decke sein über den Augen aller, die bei dir sind. Dir zu gut, damit es dir bei allen Recht verschafft. Abraham aber betete zu Gott, da heilte Gott Abimelech und seine Frau und seine Mägde, dass sie wieder Kinder gebärten. Denn der Herr hatte zuvor hart verschlossen jeden Mutterschoß im Hause Abimelechs um Sarahs, Abrahams Frau, willen.
Ich habe diesen Abschnitt aus dem Leben Abrahams, das Kapitel 20 aus dem ersten Buch Mose, überschrieben mit dem Gedanken: Der Mensch denkt und Gott lenkt. Der Mensch denkt und Gott lenkt. Es ist mir aufgefallen in diesem Kapitel, wie sehr diese beiden Abstrakte, diese beiden Wesen, diese beiden Gegenüber miteinander kommunizieren. Der Mensch denkt. Ich habe mir gedacht, Abraham hat scheinbar nichts dazugelernt. Oder vielleicht war er mit seinen 75 oder fast 100 Jahren schon sehr vergesslich. Denn das, was hier passiert ist, das ist ihm eigentlich schon einmal passiert, vor Pharao in Ägypten, als er dort hinunterzog mit seiner ganzen Familie und mit seinem ganzen Besitz. Und dort hat er schon einmal dem Pharao in Ägypten Probleme und Schwierigkeiten bereitet, indem er ihm gesagt hat: Sarah, diese Frau, ist meine Schwester und nicht meine Frau. Und nach Jahren passiert ihm unter Anführungszeichen dasselbe wieder. Er ist, so heißt es hier im Bibeltext, in Gerar. Wo ist das? Das ist ungefähr an der Südspitze des heutigen Gazastreifens, also schon Richtung Philister, Richtung Mittelmeer. Nicht mehr ganz im Negev, wie es hier heißt, im Südland oder in der Wüste. Und dort lässt er sich nieder und dort findet er auch ein gutes Gegenüber in dem König Abimelech, der in Gera seine Stadt und seine Regierung hatte. Abraham macht sich Gedanken. Der Mensch denkt. In Vers 11 heißt es, Abraham sprach zu Abimelech, ich dachte, gewiss ist keine Gottesfurcht an diesem Ort und sie werden mich um meiner Frau willen umbringen. Abrahams Denken geht in eine Richtung, die uns ja allen sehr nahe ist. Er sorgt sich um sein Leben. Nicht unbedingt so sehr um das Leben der anderen und um das Leben seiner Frau, sondern er denkt, wenn sie sie sehen, die Sarah, immerhin schon 90 Jahre alt, eine hübsche und schöne Frau, so sagt uns die Bibel, dann werden sie mich umbringen. Darauf kommt er, weil er meint, an diesem Ort, wo ich jetzt hinkomme, gibt es andere Gesetze. Da kennt man Gott nicht. Da kennt man diese Ahnenlinie, von der ich euch gezeigt habe, nicht wirklich. Da herrscht keine Gottesfurcht. Da sind lauter Böse und Sünder. Und da sind lauter Menschen, die einfach anders sind als wir. Er kommt zu einem falschen Schluss und er benutzt eine halbe Wahrheit in der Argumentation gegenüber diesem König Abimelech. Übrigens, mit Abimelech werden wir es noch ein paar Mal zu tun bekommen in der Abrahamsgeschichte, in den nächsten Predigten höchstwahrscheinlich, auch mit dem Ort Gera. Eine halbe Wahrheit. Warum? Er sagt ihnen, auch ist sie wahrhaftig meine Schwester, denn sie ist meines Vaters Tochter, aber nicht meiner Mutter Tochter. So konnte sie meine Frau werden. Wir haben zumindest einen sehr guten Theologen, wenn nicht mehrere hier bei uns. Gut, dass der Wolfgang wieder da ist. Ich habe in der Bibel rauf und runter gesucht und keinen Namen von Abrahams oder von Abrahams Mutter gefunden. Selbst im Internet steht nichts drinnen. Also nirgends. Die Frau, die Mutter Abrahams, wird nicht erwähnt, der Vater schon. Also, es ist die halbe Wahrheit, mit der er hier argumentiert. Und es ist, laut Vers 13, eine menschliche Vorsichtsmaßnahme, die er hier anwendet. Als mich aber Gott aus meines Vaters Haus wandern hieß, sprach ich zu ihr, nämlich zu Sarah, die Liebe tu mir an, oder besser übersetzt, tu mir den Gefallen, dass, wo wir hinkommen, du von mir sagst, ich sei dein Bruder. Ich dachte, es ist nicht verboten, menschlich zu denken und zu überlegen und gewisse Linien und gewisse Wege zu setzen. Aber aus diesem Denken kam bei Abraham hervor, er hat das auch in der Tat durchgeführt. Er sagte, sie ist meine Schwester, ganz einfach. Übrigens, sein Sohn Isaac war auch ein ähnlicher Typ. Auch darauf kommen wir vielleicht noch in unserer Predigtreihe. Und er fasst einen gefährlichen Entschluss, oder der König Abimelech fasst einen gefährlichen Entschluss, nämlich er lässt sie zu sich kommen, um sie als Frau zu nehmen. Das ist die eine Seite. Der Mensch denkt. Ich weiß nicht, wie es euch manchmal geht, in eurem tagtäglichen Leben, macht ihr euch auch Gedanken, wie es morgen weitergeht oder wie es übermorgen sein wird oder was alles kommen könnte oder was uns alles begegnen würde oder was alles unser Leben beeinflussen könnte. Ich muss sagen, uns geht es schon so. Es ist natürlich und normal, dass man nicht so in den Tag hineinlebt, dass man vorsorgt, dass man überlegt. Ja, im Neuen Testament steht an einer Stelle, es ist nicht verkehrt, Jakobus übrigens sagt das, es ist nicht verkehrt zu sagen, heute wollen wir das tun und morgen planen wir jenes und übermorgen das nächste. Das ist die eine Seite. Der Mensch denkt. Ja, auch junge Leute denken über ihre Zukunft nach, über ihren Beruf, über ihre zukünftige Ehefrau, über ihre Kinder, über vieles und man trifft gewisse Entscheidungen. Und das ist auch nicht verkehrt. Aber bei Abraham merken wir noch etwas anderes. Hinter seinem Leben, ich will nicht unbedingt sagen hinter den Kulissen seines Lebens, da ist ein zweiter Faktor, der sein Leben führt, der auch das Leben anderer führt und bestimmt und der eigentlich für uns Menschen, ich sage es mal so, unberechenbar ist. Ich weiß nicht, ob Gott beziehungsweise ob Abraham daran gedacht hat, wie Gott über seinen Plan denkt, was er aus seinem Leben machen möchte, wie er eingreifen könnte oder wie auch nicht. Auf alle Fälle wird uns in diesem Abschnitt auch der zweite Bereich wichtig und vor Augen geführt, nämlich, dass Gott nicht nur die Fäden unseres Lebens, sondern unser ganzes Leben bestimmt und beeinflusst und führt und trägt. Es ist für mich großartig gewesen, festzustellen, wie Gott hier die Pläne verschiebt, wie die Puzzles plötzlich anfangen, ineinander zu passen und ineinander zu wachsen. Abraham auf der einen Seite mit Abimelech und all den Geschichten, die wir hier gelesen haben, da greift Gott schon voraus und ein. In Vers 3 heißt es, da sprach oder kam Gott zu Abimelech, und zwar in der Nacht im Traum. Im nächsten Vers heißt es, im Vers 6, Gott sprach zu ihm im Traum. Gott begegnet ihm auf eine Weise, die er versteht. Er konnte nicht nachlesen im Alten Testament, das gab es nicht. Er kannte den Propheten in Abraham auch noch nicht. Aber Gott macht sich ihm bemerkbar. Er geht auf die Situation ein und er bestimmt sie in ganz gewisser Weise. Gott redet zu ihm. Hier heißt es, Gott redet zu ihm im Traum. Ich habe nachgedacht und bin drauf gekommen, dass im Hebräerbrief Kapitel 1 steht, Vers 1, Gott hat auf vielerlei Weise vor Zeiten zu den Vätern geredet durch die Propheten. Zu uns in diesen letzten Tagen aber hat er geredet durch seinen Sohn Jesus Christus. Gott hat sich verschiedener Medien, Mittel und Wege bedient, um mit Menschen in Kontakt und ins Gespräch zu kommen. Ich weiß nicht, wie viel ihr auf Träume gebt und wie viel ihr träumt. Nicht nur von eurer oder eurem Liebsten, sondern vielleicht auch von anderen Dingen. Und wie viel diese Träume euch bedeuten oder wie nicht, wäre eine eigene Kategorie, mal drüber nachzudenken. Aber Gott hat diesen Weg oft gebraucht, speziell zu Zeiten des Alten Testaments, bevor es noch dieses Wort gab, hat er auf verschiedene Weise geredet zu den Menschen. Zu Abimelech redete er im Traum. Zu einem Mann, der hieß Nebukadnezar, viele Jahre später, ein gewaltiger König der Babylonier, da redet er auch auf ähnliche Weise. Der Mann ist so erschrocken von seinem Traum in der Nacht, dass er alles zusammentrommelt, was es an Wissenschaftlern und Gelehrten damals gab und sagt, ich habe geträumt, ich weiß zwar nicht mehr was, aber das hat mich total durcheinander gebracht. Und letztlich, ihr wisst wahrscheinlich von der Geschichte, ruft er Daniel und der Mann, der sagt ihm, was er geträumt hat und was das bedeutet. Schon viele Jahre vorher hat Gott zu Pharao geredet, auf ähnliche Weise. Und dann kam einer zu ihm, der hat ihm die Träume gedeutet, der hieß Josef. Den holte man aus dem Gefängnis. Ja, Gott hat auf verschiedene Weise geredet, auch zu Jakob. Der liegt auf einem harten Stein und schläft, befindet sich auf der Flucht, wiederum zurück von da, wo Abraham mal hergekommen ist. Und da träumt er und sieht den Himmel offen. Und er sieht eine Leiter, die reicht vom Erdboden bis an den Himmel. Und auf dieser Leiter steigen die Engel Gottes auf und nieder. Und er erwacht und sagt, hier ist eine Stätte, wo mir Gott in besonderer Weise begegnet ist. Gott redet im Traum. Zu einem Mann hat er sogar geredet durch einen Esel. Habt ihr die Geschichte schon mal gelesen? Der Bileam, der reitet durch einen Weinberg und die Straße wird immer enger und enger und der Esel, der drückt ihn an den Stein und der ist schon ganz aufgeschürft bei seinem rechten Bein und der sieht nichts, was da vor ihm ist. Der Bileam, meine ich. Das war eigentlich der richtige Esel. Denn der Esel, der hat etwas gesehen, nämlich den Engel Gottes vor ihm. Der wollte ihm Einhalt gebieten. Der wollte ihn nicht weiterlassen. Und der Bileam wird so böse und er schlägt ihn mit seinem Stock und dann fängt der Esel an zu reden. Und dort lesen wir, Gott tat der Eselin den Mund auf. Er gebrauchte sogar das Grautier, um einen wahnwitzigen Propheten, hätte ich bald gesagt, zur Einsicht und zur Umkehr zu bringen. Warum schlägst du mich? Sagt die Eselin. Was habe ich dir getan? Siehst du nicht, wer vor dir steht? Und Gott öffnet diesem Bileam die Augen und er sieht den Engel des Herrn. Gott redet durch Engel. Ich mache es kurz. Er hat den Engel des Herrn zu Bileam gesandt. Gott redet durch die Schöpfung. Wir haben schon gesungen davon. Er beherrscht das ganze All. Die Sterne, das sind nicht nur Produkte des Zufalls und der Galaxien und irgendwelche Gasexplosionen im All, sondern es ist das Reden Gottes. In Römer 1 heißt es, seit urdenklichen Zeiten wird Gottes Größe und Herrlichkeit daran erkannt, dass man die Schöpfung anschaut und sich wirklich Gedanken darüber macht, wer Gott ist. Ja, wer hat die Blumen geschaffen? Wer hat sie geformt? Wer hat sie erdacht? Wer erhält unsere Welt trotz aller klimatischen Bedrohungen, in denen wir leben? Gott ist es. Und gäbe es ihn nicht, dann wären wir wirklich arm dran. Und zum Schluss heißt es, Gott hat zu uns geredet durch seinen Sohn Jesus Christus. Das ist das Wort Gottes, das wir haben, aus dem wir lesen, das wir verkündigen, über das wir nachdenken. Und mit dem wir auch und von dem wir auch leben. Gott redete zu Abimelech in seinem Traum. Wir lesen weiter, dass Gott auch noch mehr handelt im Leben dieses Menschen. In Vers 4 heißt es, Abimelech aber hatte die Frau Sarai nicht berührt, das heißt, er hatte nicht mit ihr geschlafen und sprach, Herr, willst du denn auch ein gerechtes Volk umbringen, hat er nicht zu mir gesagt, sie ist meine Schwester und sie hat auch gesagt, er ist mein Bruder, habe ich das doch getan mit einfältigem und unschuldigem Herzen? Und dann steht weiter in Vers 6, Gott sprach zu ihm, darum im Traum, ich weiß auch, dass du das mit einfältigem Herzen getan hast, also ohne große Hintergedanken, darum habe ich dich auch behütet, dass du nicht wieder mich sündigtest. Gott hat nicht nur zu ihm geredet, sondern er hat in seinem Leben auch gewirkt. Im Text der Hoffnung für alle heißt es, Gott hat es nicht zugelassen, dass er mit ihr schläft. Er hat ihn verhindert oder behindert daran, die Gelegenheit zu bekommen. Gott bewahrt. Gott gibt aber auch eine faire Chance. In Vers 7 sagt Gott zu ihm, so gib nun dem Mann seine Frau wieder, denn er ist ein Prophet, und lass ihn für dich bitten. Gott hat auch weiter gehandelt. Er hat inzwischen seine Frau, die Frau von Abimelech, seiner ganzen Gemeinschaft unfruchtbar werden lassen in der Zeit. Hinterher lesen wir, sie konnten keine Kinder bekommen. Das war also nicht nur eine Tag- und Nachtgeschichte mit Abraham und Sarah, so ein One-Night-Stand, sondern das war eine Entwicklung und eine Hinführung Gottes, bis er zu diesem Zeitpunkt und zu dieser Erkenntnis gekommen ist. Abimelech gehorcht und führt einen ernsten Dialog mit Abraham. Da stand Abimelech früh am Morgen auf und rief alle seine Großen und sagte dieses alles vor ihren Ohren, er macht es öffentlich, und die Männer fürchteten sich sehr. Und Abimelech rief Abraham auch herzu und sprach zu ihm, jetzt kommt ein Wort, das uns oft begegnet, warum? W-A-R-U-M, 5 Buchstaben. Wir fragen auch manchmal Gott, warum? Hier fragt einer den anderen, warum hast du das getan? Wie konnte es dazu kommen? Er führt einen ernsten Dialog mit Abraham, finden wir in Verse 8 bis Vers 10. Und letztlich klärt Abimelech die Situation aufrichtig und macht ein gutes Miteinander möglich. Er gehorcht Gottes Anweisungen. Er gibt die Frau wieder. Er entlässt sie. Er gibt etwas dazu, was damals üblich war und heute teilweise auch noch im Vorderen Orient. Er beschenkt Abraham. Er stellt die Ehre Sarahs wieder her. Denn manche Menschen dachten ja, was ist da alles passiert in den Gemächern des Königs Abimelech in Gera. Und der Abschluss dieses Kapitels zeigt uns, dass Gott auch Abraham eine erneute Chance gibt. Er lässt diesen Menschen, der ihm eigentlich so untreu, sage ich mal, geworden war, sogar für diesen Mann, der eigentlich als Gerechter dastand, Abimelech, im Gebet eintreten. Und er erneuert Abraham die Gemeinschaft mit Gott. Abraham aber betete zu Gott. Ihr Lieben, ich schließe mit den Gedanken, was können wir aus dieser Geschichte lernen? Es ist eine alte Geschichte unter Anführungszeichen. Sie zeigt uns, man lernt im Leben nie aus. Etwas, was man bereits geglaubt hat, unter die Füße bekommen zu haben, kann einem früher oder später wieder begegnen. Und jemand hat einmal gesagt, es ist keine Schande, es tut zwar manchmal weh, aber es ist keine Schande zu fallen. Aber es ist wichtig, mit Gottes Hilfe immer wieder aufgerichtet zu werden. Abraham ist deshalb der Vater des Glaubens und Gottvertrauens, weil er das in seinem Leben praktiziert hat. Weil er diese Gnade Gottes, die er da plötzlich vor Augen sah, er dachte, es ist keine Gottesfurcht da, Gott kann gar nicht zu diesen wilden, unter Anführungszeichen, zu diesen Philistern, zu diesen harten und kriegerischen Menschen reden. Und doch hat Gott Wege und Mittel, auch sie anzusprechen und mit ihnen zu handeln. Gott denkt, der Mensch denkt, aber Gott lenkt. Diese zwei Betrachtungsweisen in unserem Leben sollten uns nie aus dem Sinn kommen. Wir dürfen, wir sollen vorwärts gehen. Wir dürfen, wir sollen uns entwickeln. Wir dürfen und sollen Entscheidungen treffen. Aber im Jakobus steht nicht nur, ihr sollt sagen, heute oder morgen wollen wir dieses oder jenes tun, sondern so Gott will und wir leben. Das Handeln Gottes steht nicht nur im Hintergrund, sondern es steht immer wieder auch im Vordergrund. Und gesegnet sind wir, wenn wir das erkennen, wenn wir das begreifen. wenn wir das erleben, wenn wir das durchleben und wenn wir letztlich lernen, ich auch, zu verstehen, was es heißt, dass alles, was uns begegnet, denen, die Gott lieben, uns zum Besten dient. Möge Gott uns dazu segnen und helfen. Amen.